herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Die Entwicklung der KI ist ein Wachstumstreiber, ist ein Technologietreiber, ist ein Umsatztreiber und im besten Fall auch ein Gewinntreiber. Aber was, wenn es anders kommt? Und diese Möglichkeit besteht und diese Variante hätte dann auch Einfluss auf die Entwicklung, insbesondere der Technologieaktien. Zumindest mal drüber sprechen sollte man. Legen wir los. So, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Und genau das muss ich jetzt hier einfach mal gleich zu Beginn, nämlich über mich selber zumindest mal schmunzeln. Denn ein ganz großer Vorteil meiner Arbeit, ich nenne das jetzt einfach mal so, obwohl es sich nicht immer wie Arbeit anfühlt, ist, ich kann sie von überall aus erledigen. Und jetzt, wo meine Kinder doch eine ganz stattliche Größe erreicht haben, umso mehr. Und in den Wintermonaten werde ich das auch wieder reichlich nutzen. So wie jetzt gerade. Und der Tobi aus dem Off.
Hallo zusammen.
Den hört ihr zwar sehr selten, aber den erlebt ihr praktisch in jeder Podcast-Folge. Der kümmert sich nämlich darum, dass das, was ich ihm da schicke, dann geschnitten wird, ordentlich gemacht wird, schick aussieht. Ja, dann kommen die humorvollen Snippets noch rein, wenn es sich anbietet. Also er sorgt dafür, dass das Ganze sendefähig ist. Und er sagt, Lars, du kannst doch den Podcast aufnehmen, wo immer du möchtest. Aber bitte da achte darauf, dass du möglichst wenig Hintergrundgeräusche hast. Und darüber hinaus achte mal auch auf den Hall. Der ist nämlich gar nicht so leicht zu bearbeiten. Also wenn sich's vermeiden lässt, dann vielleicht nicht im Schwimmbad. So. Und jetzt sitze ich hier also in einem Wohnzimmer, zugegeben mit einem sehr schönen Blick auf einen Hafen. Ich habe die Türen auf. Ihr werdet also vermutlich Hintergrundgeräusche hören. Mir ist aber wirklich warm. Wir haben nämlich draußen 29 Grad. Ihr ahnt also, es ist nicht der Hafen von Flensburg, allerdings auch sehr schön. Und noch dazu ist der ganze Boden gefliest. Und während ich hier in das gute Mikro reinspreche, höre ich schon den Hall. Das heißt also, ich sabotiere hier die Technik, wo ich nur kann. Aber was soll ich denn machen? Fenster zu wäre viel zu warm. Zu Hause bleiben ist auch keine Option. Und ich kann ja nun mal auch keine Teppiche hier reinlegen. Ich entschuldige mich also. Und solltet ihr jetzt den Eindruck haben, man kann sich das dennoch anhören, dann ist dafür einzig und allein Tobi verantwortlich. Ganz herzlichen Dank dafür.
Ah, nicht dafür.
Die nächsten 3-4 Wochen müssen wir hier gemeinsam durch. Aber natürlich kommt es im Wesentlichen auf den Inhalt an. Und der hat es in sich. Ihr erinnert euch vielleicht, lass mich mal schauen, wann habe ich die Folge hochgeladen? 12. September. Diesen ETF muss man haben. Und ich verrate jetzt mal, es ging um den Nasdaq 100 ETF. Hat auch seit dem 12. September wieder zugelegt. Und ich habe überhaupt keine Pläne, diesen ETF in naher Zukunft selbst bei größeren Korrekturen zu verkaufen. Das muss ich hier einfach mal feststellen. Aber frei nach Charlie Munger müssen wir selbstverständlich auch darüber nachdenken, what could possibly go wrong? Also, was könnte denn dafür sorgen, dass zumindest mal vorübergehend die Bewertungen von Technologieaktien deutlich unter Druck geraten? In dieser Podcast-Folge vom 12. September habe ich über ein möglicherweise verborgenes Potenzial gesprochen von Technologiewerten, die dafür sorgen könnten, nämlich angesichts der, ich mache es jetzt mal kurz, ja, enorm viele Daten von enorm vielen Kunden ist das verkehrte Wort. Abonnenten sind es auch nicht. Also diejenigen, die sich auf der Plattform dort tummeln, sei es bei Microsoft oder bei Amazon oder bei Meta oder bei Apple. Wenn das Metaverse/KI/Virtual Reality, alles das, was da noch auf uns wartet, tatsächlich ist es ja momentan noch nicht so weit, wenn sich das in der Art und Weise entfaltet, wie es vielleicht ein Mark Zuckerberg mal geträumt hat, als er begann, in das Metaverse zu investieren, und er macht das ja immer noch.
This is Orion.
Meta Platforms Chief Executive Mark Zuckerberg unveiled Orion, the company's first working prototype of augmented reality glasses.
All das hat natürlich enormes Potenzial, dass die Unternehmen, die jetzt schon groß sind, vielleicht sogar noch deutlich größer werden, weil sie schlicht und einfach eine Infrastruktur haben, die so schnell kein Startup erreichen wird. Aber es gibt natürlich auch eine Kehrseite dieser Medaille. Denn diese Gedanken, die ich mit euch dort geteilt habe, die sind nicht exklusiv. Der Markt konzentriert sich auf die, ich nenne es jetzt mal AI, auf die KI-Story. Und zwar in zunehmendem Maße. Ihr habt es vielleicht auch jetzt bei dem letzten Anstieg an der Börse gemerkt. Ja, chinesische Aktien sind deutlich gestiegen. Sprechen wir im Übrigen am Donnerstag drüber. Ja, und auch da, ich möchte sehr konkret werden hinsichtlich der Werte, die ich im Depot habe und wie ich damit weiter verfahre. Also, wenn ihr die Folge nicht, jeder, der nicht in China Aktien investieren möchte, nicht in China Aktien investiert ist und es auch für sich ausschließen kann, dass er chinesische Aktien oder die Aktien, die von einem Aufschwung in China profitieren, dass er die sowieso nicht kauft, Klammer auf, Vorsicht, dann darf man auch keine LVMH oder irgendeinen Automobilhersteller besitzen, Klammer zu. Also wenn man das sicher sagen kann, meine Aktien, auch die Rohstoffaktien gehören, die dazu, da fehlte doch was. Also wenn man das sicher sagen kann, dann braucht ihr euch die Folge nicht anhören. Ansonsten vielleicht schon und um das nicht zu verpassen, bestenfalls diesen Podcast jetzt abonnieren, denn am Donnerstag wird es sehr konkret mal wieder ein Einblick in mein Depot. So. All diese Entwicklungen, die sind jetzt China-spezifisch. Kommen wir noch drauf. Aber wenn man sich sonst anschaut, was hat denn hier dieser allgemeine Marktaufschwung, was hat der für Aktien wieder hochgetrieben? Dann sind es die Aktien, die schon seit Monaten gut laufen. Warum? Weil diese AI-Story eben nicht nur eine Story ist, sondern tatsächlich sich auch rasant entwickelt. Allerdings auch wahnsinnig viel kostet. Und darum geht es. Hier ist natürlich auch einiges an Vorschusslorbeeren mit drin und das ist gar nicht mal so wenig. Diese Dominanz der US-Technologiewerte, die nimmt jeder irgendwie so hin und sagt, naja gut, ist immer so, dass sich der Markt konzentriert. Er hat sich aber selten auf so wenig Aktien konzentriert, wie er das derzeit macht. Und diese Entwicklung ist durchaus gekoppelt an die Entwicklung der generativen künstlichen Intelligenz, der Large Language Models und der dafür notwendigen Infrastruktur. Das heißt, wenn wir uns das als Ganzes anschauen, die Quartalszahlen geben das zum Teil nicht wieder, weil natürlich das, was hier investiert wurde, weil das ja noch gar nicht zu den Umsätzen führt, die wir aber in der Zukunft antizipieren. Allein ChatGPT, lass mich mal kurz nachschauen, die aktuellen, also wenn wir jetzt nur GPT-4 nehmen, ja, das aktuelle 4o ist das, was sich gerade anschaut, wenn man ChatGPT abonniert hat. Nur für dieses eine Modell, also das Training dieses Modells, wurden mehrere hundert Millionen Dollar investiert, sagt OpenAI selber, beziehungsweise sagt auch ChatGPT. Und in dem Fall können wir ja von Insider-Daten sprechen. Insgesamt hat allein Microsoft seit 2019 mehr als 1 Milliarde in OpenAI investiert. OpenAI selbst sagt, sie investieren mehrere Milliarden. Und das ist ja nicht alles. Google hat viele, viele Milliarden investiert. Meta hat viele, viele Milliarden investiert. Amazon. Und wenn wir uns dann anschauen, was Nvidia derzeit verdient, dann ist das natürlich ein gutes Bild dafür, was hier investiert wird. Und all das muss nicht negativ sein. Das heißt also, ich will gar nicht behaupten, dass sich das nicht alles am Ende auszahlt. Es gibt aber durchaus einen Ansatz, der einen dazu bringen könnte, das in Zweifel zu ziehen. Und zwar, wir haben ja am 12. September darüber gesprochen, dass Raoul Pell das so ein bisschen wie den Aufbau einer neuen elektrischen Magie sieht. Ja, es ist ein bisschen metaphorisch oder fast schon esoterisch klingt das. Das heißt also, dass hier etwas Neues entsteht, was es vorher nicht gab. Und solche disruptiven Entwicklungen sorgen natürlich oft dann auch für reale Umsätze und Gewinne. Aber was, wenn man den Gedanken jetzt mal stehen lässt, man zieht aber einfach die Magie ab und sagt, das ist wie Elektrizität, die jeder braucht, die aber niemandem einen enormen Wettbewerbsvorteil bringt. Das heißt also, es kann ja sein, dass im Laufe der nächsten Monate und Jahre diese Large Language Models so schnell voneinander lernen, und es gibt ja einige, dass nie jemand einen echten Vorsprung hat. sondern dass es quasi immer wieder eine neue Basis gibt, auf dem sich dann alles aufbaut, ja, einen Status quo. Aber am Ende des Tages verdienst du ja nur Geld, wenn du einen Burggraben entwickeln kannst. Und genau das darf man natürlich bezweifeln. Dieser Burggraben, den werden wir, so wie momentan bei Nvidia sehen wir ihn, zweifellos. Sie bieten ein Produkt an, sie haben ihre Chips designed, ja, produzieren lassen, tun sie dann bei, in der Regel in Taiwan, ich glaube fast 97% werden da produziert, dass sie einen echten Wettbewerbsvorteil haben. Und die einen sagen, noch mindestens 2 Jahre wird da andauern, die anderen sagen, die machen so viel besser, sie werden wahrscheinlich nie eingeholt, spielt keine Rolle. Entscheidend ist dabei, dass dieser Wettbewerbsvorteil vermutlich für die meisten Anbieter von KI, ich muss es jetzt mal so offen stehen lassen, dass dieser gar nicht entsteht. Zumindest nicht mit Large Language Models. Also ja, ChatGPT verdient derzeit Geld, aber ja nicht mal annähernd das Geld. OpenAI verdient das Geld, sorry. Die verdienen natürlich mit dem Abo nicht mal annähernd das, was sie am Ende des Tages in die Entwicklung reinstecken müssen. Das heißt also, wenn sie jetzt an der Börse wären und sie müssten alles all in all bilanzieren, dann wäre es ziemlich sicher kein besonders profitables Unternehmen, weil die Entwicklungskosten so hoch sind. Und wenn wir uns das anschauen und diese Entwicklung anschauen, dann muss man natürlich sagen, das könnte die Börse in einer Risk-Off-Phase, also in einer risikoaverseren Phase, wo sie mehr auf die Gefahren schaut als auf die Chancen, natürlich auch mal wieder auspreisen. Denn die Bewertung vieler Aktien, gerade dieser dominanten Aktien, die ist schneller gestiegen als die Umsätze und Gewinne. Und das ist ein gewisses Gefahrenpotenzial. Wenn wir jetzt den Nasdaq 100 als Ganzes uns anschauen, dann kann man natürlich sagen, ist ja ein Index. Sollten jetzt Aktien aus der zweiten oder dritten Reihe, die vielleicht weniger KI-lastig sind, sollten die vielleicht dann bessere Gewinne machen, dann werden die ja langsam in der Gewichtung dieses Index nach oben klettern. Das stimmt, aber das passiert natürlich nicht von heute auf morgen. Das heißt also, so eine Umschichtung in verschiedene Sektoren ist dann in der Regel schon mit größeren Korrekturen verbunden. Und an der Stelle kommt immer wieder etwas wirklich, wirklich Langweiliges ins Spiel, nämlich Diversifikation. Das heißt also, wenn wir uns anschauen, was derzeit besonders hoch bewertet ist, dann im besten Fall Korrekturen finden statt. Und ich bin mir ziemlich sicher, sollte der Nasdaq 100 stark korrigieren, dann würde das keine völlig autarke Bewegung und den Rest der Welt ließe das völlig kalt. Nur unter dem Strich finden dann natürlich Verschiebungen statt in andere Indizes. Und wenn man sich anschaut, weil wir eben sehr viel technologieärmer sind, dann ist der Abschlag zum Beispiel europäischer Indizes enorm hoch. So hoch wie selten. Das heißt, im Vergleich zu amerikanischen Aktien sind viele, nicht alle, europäischen Aktien enorm günstig. Und ich möchte jetzt gar nicht, dass der Eindruck entsteht, dass man hier als eine Chance jetzt europäische Aktien kauft, in der Hoffnung, in 3 oder 6 Monaten wird man mit europäischen Aktien mehr verdient haben als mit amerikanischen Technologieaktien. Wenn ich, obwohl es heute nicht darum geht, eine Wette eingehen sollte, welche Aktien stärker profitieren in den nächsten, na sagen wir mal, 3 bis 6 Monaten, würde ich sagen, ganz klar, die Werte, die bis jetzt auch gut gelaufen sind. Insbesondere, weil der Nasdaq 100 eine ziemlich ausgewiesene und gut erkennbare Statistik hat, nämlich bis auf das Jahr 2008, da gab es allerdings auch so ein unglückliches Ereignis wie die globale Finanzkrise, sind US-Aktien beziehungsweise Aktien aus dem Nasdaq 100. Ich mache die Unterscheidung, weil der Dow Jones durchaus ein kleines Eigenleben hat. S&P 500 und Nasdaq haben eine stärkere Korrelation, sind in den 60 Tagen nach der US-Wahl, die bekanntermaßen am 5. November steigen wird, immer positiv gewesen. Also die Performance dieser Aktien war im Zeitraum 60 Tage nach der US-Wahl immer positiv. Und wer Wenn ich sowas auf LinkedIn schreibe, dann kommt garantiert auch ein Kommentar, der da heißt, niemand kennt die Zukunft, alles Kaffeesatzleserei, nichts Genaues weiß man nicht. Viele Menschen beruhigt es einfach, wenn sie feststellen, andere Leute können die Zukunft auch nicht zu 100% vorhersehen. Nö, so funktioniert Börse auch nicht. Aber Wahrscheinlichkeiten auszumachen, ist ja in Ordnung. Mich wundert im Übrigen schon, gerade ist, man kann ja bei LinkedIn immer ganz gut gucken, wer gibt die Kommentare ab. Logisch, ist ja Gott sei Dank auch einigermaßen transparent. Nichts wäre anstrengender, als wenn man dort auch Humpty Dumpty 123 heißen könnte. So ist es nicht gedacht. Aber da sind dann durchaus einige dabei, die sagen, wir machen Vermögensverwaltung und. Und die dann sagen, mit technischer Analyse kann man nichts anfangen. Und wenn man dann nachfragt, ja, mit fundamentaler Analyse ist ja nun auch bewiesen, dass ich auf Zeiträume 3 bis 6 Monaten den Markt nicht vorhersehen kann. Interessante Diskussion, die man dort hin und wieder hat. Aber nochmal, es ist offensichtlich einigen ein Anliegen festzustellen, keiner weiß, was genau ist. Stimmt, keiner weiß, was genau ist. Aber solange ich mit meinen Ansätzen und mit meinen Prognosen über der Wahrscheinlichkeit von einem Münzwurf bin, ist das schon mal ein wiederum statistischer Vorteil gegenüber, es kann so oder so kommen. So, wie bin ich, habe ich hier diesen Sidekick, wie habe ich den irgendwie, ich wollte offensichtlich ein bisschen kritisieren, aber was wollte ich eigentlich sagen? Ach so, ja, selbstverständlich. Also, mit Blick auf die nächsten 3 bis 6 Monate bin ich bullish für Aktien. Ich bin auch bullish für amerikanische Technologieaktien. An der Stelle nur, die letzten Tiefs sollten möglichst nicht unterschritten werden. Das sähe dann schlecht aus. Können wir uns aber darum kümmern, wenn es so ist. Ich bleibe erstmal bullish. So, bis Anfang 2025, eigentlich sogar bis in den Jahresauftakt hinein. Dann gucken wir weiter. Aber mit Sicht auf von Jahren, und das ist ja in der Regel die Sicht, die der langfristige Investor einnimmt. Und bitte immer dran denken, nur weil ich mir einbilde, hin und wieder aufgrund meiner Tätigkeit hoffentlich auch beweisen kann, dass ich gewisse Wahrscheinlichkeiten ganz gut sehe und dementsprechend auch kommuniziere, heißt es natürlich nicht, dass ich in meinem langfristigen Depot darauf permanent reagiere. Genauso wie ich nicht vorhergesehen habe, wie stark chinesische Aktien korrigieren würden. Ja, gut, jetzt freue ich mich. Sie haben zwischen 40% und 60% hinzugewonnen in den letzten Wochen, aber dafür musste man eben investiert sein. Bei der langfristigen Anlage musst du dich grundsätzlich entscheiden, bin ich hier investiert oder nicht. Und das soll sich jetzt durch die heutige Folge auch nicht ändern. Was aber mein Ansatz nicht wäre, keine Empfehlung, ihr entscheidet selber. Wenn man sich mit einem unvernünftig hohen Anteil, und ich überlasse es jetzt mal euch, was hier unvernünftig wäre, aber über 50% wäre aus meiner Sicht sehr unvernünftig, auf diese Aktien konzentrieren würde, die jetzt besonders gut gelaufen sind. Klingt ein bisschen widersinnig, weil man insbesondere im letzten Jahr, eigentlich in den letzten 24 Monaten, die Aktien kaufen und du hättest alles outperformed. Praktisch jeden Hedgefonds, alles hättest du weggeblasen. Aber ich halte das langfristig für trotzdem verkehrt. Ich nehme jetzt mal die 15 Aktien, die wahrscheinlich bei Privatanlegern die größte Rolle spielen und die mehr oder weniger von diesen Entwicklungen rund um die AI am meisten profitiert haben. Und bei dem man einfach überlegen muss, wie hoch möchte ich die Gewichtung von diesen Aktien haben. Natürlich die Nummer 1 ist die Nvidia. Microsoft muss man nennen. Massiv in KI investiert, massiv auch profitiert durch seine Azure Cloud Plattform. Ich habe so viele Aussprachen jetzt für Azure, finde ich auch schön. Ihr wisst, welche ich meine. Die Cloud Plattform von Microsoft. Dementsprechend hat natürlich auch Amazon viel verdient, weil eben momentan der führende Anbieter von Cloud-Diensten. Alphabet hat viel profitiert. Meta hat sehr profitiert. Auch Tesla hat zum Teil profitiert. Ja, hauen eine Nachricht zu ihren Full-Self-Driving-Systemen raus. Machen wir mal eine eigene Folge. Wird schwer, den Vorsprung von Waymo wieder einzuholen. Will ich aber nicht ausschließen, dass es passiert. Ich finde es grundsätzlich hervorragend, dass sich unterschiedliche Unternehmen auch unterschiedliche Wege suchen. Und dass Tesla bei seinem Weg bleibt, finde ich auch sehr, sehr gut. Aber also lassen wir mal, bei Tesla kommt man irgendwie immer in die Versuchung, gleich noch ein paar Sätze mehr zu sagen. Ganz klar AMD, eine Broadcom, eine Palantir, wo übrigens gerade das Management zumindest einen Teil, ganz schön Kasse gemacht hat. Es ist ihr gutes Recht, ist gut gelaufen, ist wahnsinnig hoch bewertet. Selbst eine IBM hat einiges an oder ist ein Profiteur gewesen, ist in der Bewertung deutlich gestiegen. Eine Salesforce, eine, Intel muss man nennen, wobei bei Intel das nicht zu einem Bewertungsaufschlag, doch, die Aktie ist gefallen, die Bewertung ist aber phasenweise trotzdem gestiegen. Ich setze sie mal hier in Klammern, weil ihr habt es mitbekommen, es gibt um Intel ja auch Übernahmegerüchte beziehungsweise strategische Beteiligung und, und. Also der gesamte Halbleitersektor, eine Adobe, eine Oracle, eine ServiceNow und. Es gibt noch einige mehr. So, die nenne ich jetzt einfach mal. Die haben mehr oder weniger deutlich davon profitiert. Man könnte sicherlich auch 10, 15 weitere nennen. Ihr kennt die Unternehmen, in die ihr investiert seid. Dementsprechend wisst ihr auch, ob die Bewertung dieses Unternehmens gestiegen ist oder nicht. Und wer jetzt sagt, ja, aber die haben ja auch tolle Ergebnisse. Wenn die Ergebnisse schneller steigen als der Aktienkurs, dann sinkt die Bewertung. Wenn die Ergebnisse langsamer steigen als der Aktienkurs, dann steigt die Bewertung. Das ist alles. Das ist keine qualitative Feststellung, sondern schlicht und einfach ein Blick auf die Kennzahlen. So, wenn man in diesen Werten investiert ist, was ich allein schon durch die Investition in Nasdaq 100 ETF ja auch bin, dann ist es okay. Aber man geht eine extra Spekulation ein, wenn man sich auf diese Werte überwiegend konzentriert. Und abschließend ein Hinweis, wie ich persönlich auch damit umgehe. AI ist meines Erachtens kein Hype. Large Language Modelle wahrscheinlich schon. Was aber für mich, und jetzt kommt ein Fazit, was wirklich langsam ein bisschen abgestanden klingt, aber in den letzten Wochen hat man vielleicht in den letzten Tagen insbesondere gespürt, dass der Hinweis wohl nicht ganz unberechtigt war. Energieinfrastruktur, beinahe allesamt durch die Decke gegangen. Abgesehen, wir sprechen jetzt nicht von Öl- und Gaswerten, die sind nicht durch die Decke gegangen, weil der Ölpreis deutlich unter Druck stand. Verschiedene Gründe, heute nicht das Thema. Aber ansonsten, wenn wir über die Infrastrukturausstatter und sprechen, das sind ja reale Gewinne. Die sind auch nicht abstrus hoch bewertet. Die sind jetzt sehr gut gelaufen, unter anderem auch durch die Nachricht, das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, Microsoft ist quasi ein Kraftwerk extra für sich hochfahren lässt, also Atomstrom geht es.
Well, Microsoft appears to be going nuclear, with the tech company slated to start using nuclear power as soon as 2028. Microsoft recently signing a 20-year agreement with leading nuclear energy producer Constellation Energy to get this done. Another interesting angle to this is that the deal will restart a portion of the Three Mile Island nuclear generation station in Pennsylvania.
Und bezahlen an CEG, also Constellation Energy, jedes Jahr 800 Millionen in den nächsten 20 Jahren, um die Energie aus diesem Reaktor zu bekommen. Das sind reale Umsätze. Die werden auch entstehen. Diejenigen, die die Data Center bauen, das sind reale Umsätze. Also ist nicht AI der Hype, sondern Large Language Modelle sind vielleicht ein Hype und vielleicht gibt es ein bisschen viele Vorschusslorbeeren. Und den Gedanken wollte ich einfach mit euch teilen. Diversifikation ist in manchen Phasen sogar richtig anstrengend, weil man den Eindruck hat, man verpasst was, man verzichtet vielleicht sogar auf Rendite, ist aber langfristig absolut alternativlos. Das war's schon für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir jetzt ganz kurz die Zeit nimmst, diesen Podcast zu abonnieren, vielleicht auch einen Kommentar, ein Feedback zu hinterlassen oder 5 Sterne, all das, was so möglich ist, auf der Plattform, wo du diese Folge gerade hörst. Am allermeisten freue ich mich aber, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.